Windrad sucht Standort, ein Podcast der Forschungsgruppe Multiplay. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Windrad sucht Standort. Mein Name ist Jan-Niklas Meyer, ich bin Umweltökonom in der Forschungsgruppe Multiplay an der Universität Leipzig. In der Forschungsgruppe beschäftigen wir uns mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und fragen uns, wie dieser im Einklang mit Mensch und Natur gelingen kann. In der heutigen Folge geht es um das Thema Konflikte beim Windenergieausbau. Zu Gast ist Eva Eichenauer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, wie und warum Konflikte in Gemeinden entstehen, in denen Windenergieprojekte geplant werden und welche Rahmenbedingungen helfen können, um diese Konflikte zu lösen. Hallo Eva.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Soziologin. Wie kommt es, dass du zum Thema Windenergie forschst und was hat Windenergie eigentlich mit der Soziologie zu tun?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende und ganz offensichtliche Frage, vor allen Dingen, wenn man sagt, man ist Soziologin, weil das üblicherweise ein großes Fragezeichen bei allen hervorruft. Was ich als Soziologin mache, ist ganz grob gesagt, ich beschäftige mich mit Gesellschaft. Und weil Windräder und auch die Energiewende sich einfach in einem gesellschaftlichen Kontext vollziehen, das heißt, überall sind Menschen involviert, Entscheidungen und so weiter und so fort, beschäftige ich mich natürlich auch aus einer soziologischen, also gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive mit der Energiewende. Und da war oder ist für mich ganz besonders interessant, wie sich die Energiewende umsetzen lässt aus Sicht von Menschen und das in bestimmten Konstellationen, also aus Sicht von Kommunen, aus Sicht von Einzelnen. Und so beschäftige ich mich damit, im Prinzip, was mit Menschen und was mit Gemeinden passiert, wenn Windräder geplant werden oder wenn Windräder dann anfangen, zur Diskussion zu stehen.
Zum Einstieg kannst du uns einmal darlegen, ab wo die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ins Spiel kommen. Ab welchem Zeitpunkt im Projekt die BürgerInnen davon erfahren und sich beteiligen können?
So ein Projekt geht klassischerweise damit los, dass Projektierer Flächen sichern müssen. Das heißt, die gehen dann auf die Flächeneigner zu und sagen, das ist eine interessante Fläche, wir würden hier gerne ein Windrad bauen. Und dann kommt es darauf an, wie auch das projektierende Unternehmen damit umgehen möchte. Es gibt Vorhabenträger, die sagen dann schon, okay, liebe Gemeinde, liebe Anrainergemeinden, lasst uns mal zusammensetzen, wir möchten hier Windkraftanlagen bauen. Es gibt aber auch Vorhabenträger, die das lieber erstmal ganz für sich machen. Das heißt, die organisieren die Gutachten und so weiter und so fort, ohne dass sie in Austausch gehen mit den Standortgemeinden. Und dann, ich sag mal, das wäre dann so der Worst Case, der eigentlich nicht mehr das Standardprozedere ist, erfahren das Gemeinden, wenn der Genehmigungsantrag vorliegt, der dann einsehbar ist.
Mhm. Du bist auch häufig erst da, wenn der Konflikt schon aufgetreten ist, beziehungsweise wann tritt eigentlich so ein Konflikt auf? Wann bekommen überhaupt die Leute Wind davon?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ein großer zentraler Zeitpunkt ist, das hattet ihr im letzten Podcast ja angesprochen, die Regionalplanung, wenn Regionalpläne erstellt werden, also schon in der ganz frühen Phase der Flächenplanung, das die Regionalplanung, für die Hörerinnen und Hörer, die das letztes Mal gehört haben, weist ja Flächen aus, Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen. Und da zeichnet sich dann schon ab, welche Gemeinde betroffen ist und welche Gemeinde nicht betroffen ist. Und auch auf der Ebene gibt es schon ganz große Konflikte darüber, beispielsweise, dass die Regionalplanung Flächen ausweist von Gemeinden, die dann aber sagen so, hey, wir wollen das überhaupt nicht. Das ist so die eine Ebene. Und dann gibt es natürlich die konkrete Projektebene, wenn Flächen ausgewiesen sind und Vorhabenträger, üblicherweise sichern die sich zunächst erst die Fläche mit den Flächeneigentümern und dann geht es in die Planung und dann kommt es ein bisschen darauf an, wer dieses Projekt plant und umsetzt und ob die Vorhabenträger dann frühzeitig auf die Bevölkerung zugehen oder relativ spät erst im Planungsstand, wenn im Prinzip das Projekt in die Genehmigung geht, dann wird das ja ohnehin veröffentlicht bei den zuständigen Genehmigungsbehörden Und da kommt es dann so ein bisschen darauf an, wer die Planung macht und wie die einzelnen Vorhabenträger damit umgehen, wenn es um die Information der Bevölkerung geht.
Und an welcher Stelle wird es aus deiner Sicht problematisch, so dass wirklich ein Konflikt sich entfacht? Dass Leute dafür oder dagegen sind, das ist an sich, würde ich sagen, noch kein Problem, sondern erst wenn die Leute sich nicht mehr zuhören, wenn man sich nicht mehr zusammen an einen Tisch setzt, ist das schon ganz am Anfang bei der Regionalplanung oder passiert das erst sozusagen in diesem zweiten Zeitpunkt, wo dann das Projekt schon sehr konkret ist?
Also das passiert sowohl als auch, also sowohl die Regionalplanung ist auch sehr, sehr konfliktgeschüttelt. Ein Regionalplaner sagte mal, wir beschäftigen uns eigentlich mit nichts anderem mehr und reisen von Ort zu Ort, um aufgebrachte BürgerInnen zu informieren, auch darüber, wie dieser ganze Prozess überhaupt stattfindet, weil viel von diesen Konflikten sowohl in der Regionalplanung als auch in der Projektplanung rührt daher, dass man erstmal nicht so genau weiß, was passiert. Es ist auch nicht klar, dass solche Planungen nicht so wirklich ein Wünsch-dir-was-Konzert sind, weil es ja auch einen Auftrag gibt, dass man Flächen bereitstellt und dafür erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass man überhaupt weiß, in welchem Kontext man sich bewegt. Das ist ganz wichtig. Und das kann zumindest bei einigen Leuten zumindest erstmal so weit führen, dass man versteht, warum es diese Planung gibt, auch wenn man selber als Gemeinde da jetzt möglicherweise erstmal negativ betroffen ist.
Wenn ich dich da unterbrechen darf, das scheint ein interessanter Punkt zu sein, dass du sagst, die Menschen vor Ort brauchen auch ein Verständnis dafür, wofür kommt jetzt bei mir dieses Windrad hier hin? Oder dazu auch noch ein Verständnis fehlt vielleicht für die Planungsprozesse, dass die nicht durchsichtig sind, dass daher vielleicht auch eher schneller Ängste entstehen können?
Ich weiß nicht, ob da unbedingt Ängste entstehen, aber das ist so ein Punkt, wo das Gefühl entsteht, da passiert irgendwas und kein Mensch fragt mich. Und spannend ist eigentlich, dass bei vielen anderen Planungsgeschichten Leute nicht gefragt werden und es stört niemanden. Aber bei Windrädern stört es plötzlich ganz viele. Also wenn Gewerbegebiete geplant werden und so weiter oder Baugebiete, das sind ja Flächenplanungen, passiert auf kommunaler Ebene und auch auf regionaler Ebene, passiert ja ständig. Und die machen ja tatsächlich auch andere Dinge als Windkraftanlagen. Und das rührt gar nicht so die Leute an und meistens interessiert es niemanden und die Pläne liegen aus und niemand schaut die sich an. Und bei Windkraftanlagen hat man einfach insbesondere eben dieses Ding, dass das sind halt einfach große, quasi omnipräsente Anlagen, die ändern das, was ich sehe, die ändern mein Zuhause und so weiter. Und das passiert und das wird entschieden und ich weiß aber überhaupt nicht, wie das stattfindet und warum die sowas überhaupt einfach entscheiden können. Und das ist, glaube ich, auch so ein erster Punkt, wo Leute dann denken so, oh, das ist mir irgendwie so ein bisschen unwohl, dass solche Entscheidungen über meine Köpfe getroffen werden und ich habe aber überhaupt keinen Hintergrund über den Entstehungszusammenhang und auch kein Wissen darüber, in welchem Kontext das passiert und auch inwiefern das tatsächlich auch ein rechtliches Gebot ist, dass man diese Sachen macht, was ja total klar ist, weil wir sind ja alle nicht vom Fach.
Also voll verständlich. Meinst du, BefürworterInnen und GegnerInnen von einem Projekt sind das also nicht von vornherein, sondern es liegt auch am Verfahren, dass sie sich dann gegen oder für ein Windrad vor Ort einsetzen?
Also ich sag mal, es gibt beides. Es gibt natürlich Leute, die von vornherein sagen, wir wollen das nicht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Vielfach wird dann tatsächlich angemerkt, das möchte ich nicht. Also das, was man dann als vielfach als NIMBY bezeichnet, ich möchte einfach nicht, dass sie hier stehen. Das gefällt mir nicht und ich habe auch das Gefühl, das bringt nichts, was auch ein großes Argument ist. Dass dieses der Kontext der Energiewende und der Dekarbonisierung des Energiesystems, dass das nicht wirklich ein Argument ist für Menschen, dann mit dieser, ich sag mal, Beeinträchtigung zu leben. Und dann gibt es Leute, die haben da erstmal gar keine Haltung dazu. Da kommen halt Windräder, okay, dann ist das erstmal so. Und da hat man aber tatsächlich, ich sag mal, aber negativ gemeint, Chancen, dass man hier durchaus Leute verliert, weil die das Gefühl haben, irgendwie Leute machen sich im Hinterzimmer irgendwas ab, um hier irgendwelche Dinger hinzustellen. Wenn die das Gefühl haben, die Genehmigungsbehörden arbeiten nicht richtig, da wird irgendwas genehmigt und eigentlich darf das hier nicht sein, weil, guck mal, ich sehe so viele Milane, wie kann das denn sein, dass hier was hingestellt wird? Und da kann man durchaus Leute Leute verlieren.
Mhm.
Und da kommt man aber ganz schnell auch an so eine Schnittstelle, wo einem nichts anderes übrig bleibt, als den zuständigen Behörden und Expertinnen, die tatsächlich dafür zuständig sind, dass man Vogelschutzgutachten macht, dass die vernünftig geprüft werden, dass auch die Schallschutzgutachten wasserdicht sind und so, wo man denen dann im Prinzip vertrauen muss und sagen muss, okay, die Behörde, die wird das dann schon nach bestem Wissen und Gewissen und gemäß den Gesetzen richtig entscheiden.
Die Möglichkeiten, sich zu informieren und Einwände einzubringen, gibt es in diesen Verfahren zur Planung und Genehmigung ja zuhauf. Und trotzdem gelingt es nicht, alle Menschen davon zu überzeugen, dass das alles richtig abläuft. Würdest du sagen, das sind bestimmte Gruppen? Kann man sagen, das sind eher ältere Menschen, die beispielsweise schon lange in dem Ort wohnen? Oder gibt es da irgendwelche Merkmale oder kann man das gar nicht so pauschalisiert sagen?
Also ich glaube, zum einen muss man so ein bisschen davon abkommen, dass man alle überzeugt. Also es wird immer Leute geben, die werden es immer blöd finden. Und zum anderen, was mir auffällt, wenn ich so umherziehe in die Gemeinden und auch mit Bürgerinitiativen spreche, die sich gegen Windkraftanlagen engagieren, ist es tatsächlich eine sehr bunte Mischung. Also gerade dieses Argument, sind es Alteingesessene oder sind es Neuzugezogene, die eigentlich gerne wollen, dass man jetzt das ländliche Idyll, in das sie gezogen sind, bewahrt. Ich beobachte, dass es solche Leute gibt, aber es gibt auch andere. Und ich kann gar nicht so richtig quantifizieren, ob es tatsächlich die Zugezogenen sind oder ob es die angestammten BewohnerInnen sind. Also da, das ist tatsächlich ganz durch die Bank weg. Es ist auch ganz durch die Bank, ob es junge Leute sind oder RentnerInnen. Klar, das beobachtet man aber auch in anderen Kontexten, sind es natürlich viele Leute, die sind schon älter und am Ende ihres Berufslebens. Das hat auch damit zu tun, dass sie einfach mehr Zeit haben als Leute in, ich sage jetzt mal, meinem Lebenskontext. Ich bin mitten im Berufsleben, habe zwei kleine Kinder und wenig Zeit, mich dann noch zu engagieren. Aber auch da gibt es viele engagierte Leute. Es gibt eine Bürgerinitiative, die hat mit, wo es tatsächlich auch von jungen Familien ausging, dass man gegen Windräder sich engagiert. Also das ist eine breite Mischung.
Also ist es eine kleine Minderheit, die laut ist, sich gut mobilisiert und dagegen engagiert und die schweigende Mehrheit schafft es nicht, sich dafür zu mobilisieren?
Also sicherlich ist es so, das sagt ja auch so die Bewegungsforschung, dass man sich eher gegen etwas engagiert als für etwas. Das sieht man bei der Windkraft auch. Also wenn man dann eine engagierte Gruppe in einem Ort hat oder mehr, oft schließen sich da ja auch mehrere Orte zusammen, weil es meistens mehrere Orte betrifft, so eine Fläche, da zeigt sich das relativ häufig, dass man Leute hat, die sind dagegen und viele andere, die sagen einfach nichts, sozusagen. Und das ist ein recht bekanntes Phänomen, wenn es um Protest und Bewegung geht, dass man tendenziell gegen irgendwas protestiert und in unserem Fall dann eben gegen Windkraftanlagen protestiert. Inwiefern das einfach eine sehr kleine, laute Minderheit ist, das kommt so ein bisschen darauf an. Also wenn man natürlich solche nationalen Umfragen liest, dann wird das ja auch ganz häufig zitiert, das sind ja dann Zustimmungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, die sind ja dann oft bei 80, 90%. Und dann sagt man ja, und dann gibt es da diese wenigen. Und wenn man das aber runterskaliert, ganz interessant ist schon zu gucken, wenn man das nach Bundesländern aufschlüsselt, da gibt es auch Umfragen, die schlüsseln das nach Bundesländern auf und dann sieht man, dass es aber in Schleswig-Holstein ganz anders aussieht als in Brandenburg. Dann finden das in Brandenburg oder in Schleswig-Holstein mögen das dann 90% Zustimmung sein zum Ausbau der Windkraft an Land und in Brandenburg sind es dann plötzlich nur noch 60. Das heißt, man sieht schon auf Bundeslandebene eine ganz arge regionale Differenzierung. Und wenn man dann in so eine Gemeinde geht, dann können sich da auch ganz andere Verhältnisse darstellen. Dann mag das natürlich so sein, dass es möglicherweise eine kleine Gruppe war, die angefangen hat. So hat man das ganz häufig, wie bei vielem bürgerschaftlichem Engagement, was auf lokaler Ebene beginnt, hat man Menschen, die interessieren sich dafür oder die problematisieren irgendwas. Und dann haben die natürlich die Möglichkeit, sich relativ viele oder wenn sie dann gutes Ansehen haben und einen guten Stand und wenn ihnen auch eine bestimmte Expertise zugesprochen wird und die dann natürlich auch mit einem Vertrauen und mit einem Standing innerhalb der Gemeinde ausgestattet sind, dann haben die natürlich auch im Prinzip dann viele Möglichkeiten für ihre Sache zu streiten und zu argumentieren. Und so kann das dann natürlich auch innerhalb von einem Dorf so eine Dynamik geben, dass es angestoßen ist von einer kleinen Gruppe, was sich dann aber durchaus ausbreitet, so dass dann tatsächlich auch innerhalb von betroffenen Gemeinden sich da Mehrheiten ergeben.
Wie hat sich aus deiner Sicht der Protest gegen konkrete Windenergieprojekte in den letzten Jahren denn verändert?
Also ich würde schon sagen, dass der Protest professioneller geworden ist und organisierter. Es ist nicht mehr so, dass es einzelne lokale Bürgerinitiativen gibt, die sich dann gegen ein lokales Projekt engagieren. Sicher gibt es die auch, aber der Vernetzungsgrad ist schon sehr hoch. Es gibt jetzt solche bundesweit agierenden Verbände seit einigen Jahren, wie beispielsweise Vernunftkraft, die ein großes bundesweites Netzwerk hat, die auch Landesverbände hat und dann natürlich auch Ortsverbände und so weiter. Da gibt es schon sehr viel Vernetzung und da gibt es durchaus auch sowas wie ein strategisches Vorgehen. Also ich habe auch schon erzählt bekommen, dass wenn in Gemeinden Windrad oder Pläne für Windräder entstehen, dass Menschen, die aktiv sind aus anderen Gemeinden, die auch durchaus weiter weg sind, die auch gar nicht so wirklich selber betroffen sind von dem Windrad, in Gemeinden gegangen sind, um dann zu sagen, so, hey, hier, da kommt ein Windrad, das ist absolut keine gute Idee. Also die dann auch tatsächlich versuchen, so von außen dazu mobilisieren gegen geplante Anlagen. Und das ist natürlich hat dann natürlich auch noch mal eine ganz andere Qualität, wenn man, ich sag mal, so einen professionellen Überbau hat, auch was beispielsweise Informationsmaterial angeht und so weiter. Es gibt ja viele, viele Argumente, die dann da gebracht werden, sei es Infraschall und die möglichen Gesundheitsschäden, wo es Informationsmaterial gibt, Flyer, auch Rednerinnen, die man dann einlädt zu Veranstaltungen, um gegen Windkraftanlagen zu mobilisieren. Das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn es kleine einzelne lokale Gruppen sind.
Kann man Konflikte lösen, indem man die Leute noch mehr darüber aufklärt, wie notwendig es ist, auf 100% erneuerbare Energien umzusteigen und damit auch Windräder aufzustellen? Und wie wichtig ist es auch für die Leute, dass sie dabei ein Gefühl haben, dass das Ganze gerecht abläuft? Nicht nur im kleinen Raum, sondern auch deutschlandweit.
Ja, auch das ist eine spannende Frage. Das ist ja auch so ein vielfach so ein Argument von, man muss es den Leuten nur richtig erklären, für was wir das machen. Und dann bleibt ihnen rational gar nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass die Leute ja gar nicht auf den Kopf gefallen sind, sondern denen ist durchaus auch die Widersprüche in der Energiewende bewusst. Das war eine meiner ersten Bürgerinitiativen oder ein Gespräch mit einer der ersten Vertreterinnen von der Bürgerinitiative, mit der ich gesprochen habe. Und da habe ich auch gefragt, ja, und, aber die Energiewende, Windräder, das ist doch total wichtig. Und dann sagt sie, ja, wir bauen hier die ganze Zeit Windräder, aber der CO2-Ausstoß steigt weiter. Warum sollen wir die ganze Zeit Windräder bauen und der Kohleausstieg, der wird verschoben? Das war noch vor der Entscheidung der Kohlekommission. Aber der Kohleausstieg wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und das ist natürlich ein valides Argument. Also die Brüche in der Energiepolitik, die man ja auch jetzt sieht, die ist vielen Leuten bewusst. Und die sagen dann, durchaus nachvollziehbar, wie ich finde, warum sollen wir Lasten tragen? Und es ist für viele Leute eine Last, wenn plötzlich 10 Windräder in unmittelbarer Nähe stehen. Warum sollen wir diese Belastung auf uns nehmen für eine Energiewende, die offensichtlich gar nicht so richtig ins Rollen kommt oder die auch ausgebremst wird? Auch diese Sachen sind den Leuten durchaus bewusst. Und das ist eine Frage auch, wo natürlich auch auf bundespolitischer Ebene wenig getan wird, um diesem Argument tatsächlich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dass das insgesamt das Energiewendekonzept eben tatsächlich nicht schlüssig ist. Und ein großes Argument, das ist die Frage von Gerechtigkeit, was man vor allen Dingen natürlich in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo ich sehr viel unterwegs bin, hört, ist, ja, und die Bayern haben jetzt ihre 10-H-Regelung. Das stimmt. Auch da gibt es nichts zu sagen. Die brauchen unseren Strom. Wir haben die höchsten Strompreise, weil wir hier die ganzen Windräder bauen. Da geht es um Netzentgelte, die natürlich die in den Ländern, in den Bundesländern, in denen viel Strom produziert wird, höher ist als in anderen Bundesländern. Auch hier ist vor allen Dingen natürlich der Norden und der Nordosten betroffen. Wir müssen dann auch noch Stromleitungen bauen, damit die in Bayern unseren Strom bekommen, aber selber eine schöne Aussicht behalten können. Und das ist natürlich ein Argument, da kann man auch nicht so viel gegen argumentieren.
Wenn wir das jetzt vielleicht so ein bisschen besser verstanden haben, warum da Konflikte entstehen und jetzt einmal zu der Frage gehen, wie können wir das in Zukunft besser machen? Was sind mögliche Rahmenbedingungen, die eher überzeugen, die dazu führen, dass die Leute auch dafür sind, dass ein Windrad auf ihrem Gemeindegebiet aufgestellt wird? Ich weiß, dass du da zum Beispiel dir genau das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern angeschaut hast. Das hat ja genau das zum Ziel, die Leute auch vor Ort mehr mitzunehmen. Was ist deine Einschätzung dazu? Schafft dieses Gesetz es, die Leute von Windenergie vor Ort zu überzeugen?
Ganz generell ist es wirklich eine sehr spannende Frage, inwiefern diese Sache von finanzieller Beteiligung von Kommunen und Anwohnenden da möglicherweise die Stimmung in den Gemeinden ein bisschen hebt. Das ist ja auch der Wunsch dieser Gesetzgebung, dass man für mehr Akzeptanz sorgt. Und was dieses Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern sagt, ist, dass Kommunen und Anwohnende im Umkreis von 5 Kilometern um eine Windkraftanlage herum ein Angebot bekommen müssen zur Beteiligung. Das heißt, die Betreiberfirma muss 20% der Anteile an ihrem Windpark den umliegenden Anwohnerinnen und Kommunen zur Verfügung stellen und die können sich dann beteiligen mit Anteilen. Die dürfen nicht mehr als 500 Euro kosten. Das heißt, man hat sich Gedanken gemacht, dass auch Leute mit nicht so einem großen Geldbeutel sich einen Anteil kaufen können, hat gesagt, okay, 500 Euro, das ist das, was so ein Anteil kosten darf. Und das ist ein Versuch, lokale Wertschöpfung über Windräder in eine Region zu bringen, in der aktuell relativ wenig lokale Wertschöpfung stattfindet. Weil das ist auch sehr regional unterschiedlich, wenn man sich anschaut, wer von den Windrädern profitiert, die irgendwo stehen. In Schleswig-Holstein hat man es häufig so, dass es Windräder sind, die sind auch, die haben ja so ohnehin, haben die eine sehr, sehr lange Tradition, was die Windenergie anbelangt. Da ist vielfach die Kommune sehr involviert, weil es Bauern sind vor Ort, die da Windparks errichten und da vielfach Kommunen ohnehin profitieren und man auch in einem viel engeren Austausch darüber steht. Gibt es natürlich auch gute und schlechte Beispiele, aber so mal so über den Daumen ist der Austausch viel enger zwischen Leuten, die die Windkraftanlagen planen, hinstellen und betreiben und den Leuten, die drumherum wohnen. Und das hat man in Mecklenburg-Vorpommern und zum Beispiel auch in Brandenburg eigentlich nicht. Da gibt es große Flächen, die gehören meistens nicht der Kommune. Das heißt, die Kommune hat auch keine Pachterträge, wie das in vielen Bundesländern im Westen ist. Und vielfach ist es so, dass es große Investoren sind, die aber gar nicht ansässig sind, sondern die irgendwo verstreut weit weg sind. Das heißt, es bleibt insgesamt relativ wenig hängen in den Kommunen, die betroffen sind von den Windkraftanlagen. Und die Überlegung ist jetzt, wenn aber was hängen bleibt, dann hat das durchaus einen positiven Effekt. Und ob das einen positiven Effekt hat, das werden wir sehen, wenn das Gesetz jetzt ein bisschen zur Anwendung kommt. Ich habe mir das angeguckt und die Leute sind einerseits positiv und andererseits skeptisch, wo sich tatsächlich alle einig sind, auch die Bürgerinitiativen, ist der Punkt, man muss was davon haben. Also man muss in irgendeiner Form mindestens kompensiert werden dafür, dass man Windräder in der Nähe des Ortes hat. Und da gibt es überhaupt keinen Dissens. Da gibt es auch keinen Dissens bei den Vorhabenträgern, mit denen ich gesprochen habe. Auch für die war klar, nee, wir müssen sehen, dass irgendwas in den Kommunen bleibt.
Also provokativ könnte ich jetzt sagen, dass mit der finanziellen Kompensation für Kommunen es geregelt ist. Dann haben wir das Problem gelöst. Die Leute vor Ort haben was davon, können sich entweder direkt beteiligen an dem Projekt und bekommen eine Rendite, oder die Kommune kann die Gelder für Leistungen vor Ort, Infrastruktur verwenden. Oder meinst du, da braucht es noch mehr? Wir haben ja die finanzielle Beteiligung jetzt auch im neuen EEG 21 im Gesetz drin, sodass das auch bundesweit gilt und möglich ist? Oder siehst du noch weitere Punkte, mit denen man die Akzeptanz vor Ort verbessern kann?
Also ich glaube, es ist ein erster Schritt, aber es ist nicht alles. Das Problem, was ich sehe, auch bei dem Beteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern, ist, dass die Kommunen immer in der Rolle bleiben, abzuwarten, was der Vorhabenträger ihnen anbietet. Das heißt, sie sind nie in der Position zu sagen, so hey, aber sowas wäre auch gut. In der Verhandlungsposition selber auch Interessen einzubringen, sodass sie selber auch so ein bisschen mitentscheiden können, wie kann Wertschöpfung denn aussehen. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz zentraler Punkt, wenn es darum geht, dass Windräder ein besseres Image kriegen, um das mal plakativ zu sagen.
Und hast du da eine Idee, einen Lösungsvorschlag, wie man die Gemeinden in so eine Position bringen kann?
Ja, die Frage wäre, und da bin ich leider Soziologin und keine Juristin, wie sich das zum Beispiel mit dem Beteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern weiter rechtlich darstellt. Das ist ja aktuell, ist es ja immer noch anhängig am Bundesverfassungsgericht, aber das Prinzip dieses Gesetzes, das schlägt drei Wege vor. Das heißt, der Vorhabenträger kann der Kommune einmal diese 20% Beteiligung anbieten. Da müssen Kommunen und AnwohnerInnen investieren. Viele Interviewte haben gesagt, wir wollen gar nicht investieren. Wir wollen unser Geld anderweitig unterbringen. Wir finden Windräder auch immer noch doof. Wir investieren kein Geld in ein Projekt, was wir nicht gut finden. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und wenn der Vorhabenträger sagt, okay, entweder ihr investiert da jetzt oder nicht, und sie sagen, nee, wollen wir nicht, dann gehen die schon wieder leer aus. Also das heißt, das ist dann natürlich, kann dann auch nach hinten losgehen sozusagen. Das Gesetz hat aber noch eine zweite Option. Das heißt, er kann Zahlungen anbieten, so ein bisschen so ähnlich wie das, was Brandenburg jetzt macht mit dem Windkraft-Euro, dass 10.000 Euro pro Windrad für Kommunen innerhalb eines bestimmten Radius. Sowas kann der Vorhabenträger anbieten und entsprechend für die AnwohnerInnen Sparbriefe. Und das Dritte ist, sie können auch ganz individuelle Lösungen mit den Gemeinden aushandeln. Das muss dann vom Energieministerium genehmigt werden, dass das Energieministerium sagt, ja, das ist ungefähr so äquivalent zu diesem Sparmodell oder zu diesen 20% Beteiligung. Und dann können die ganz individuell aushandeln. Das heißt, so vom Ansatz ist das eigentlich schon mal eine gute Idee. Da gibt es drei Optionen und die dritte Option ist total flexibel. Das wäre zumindest ein erster Schritt, dass man Gemeinden oder auch AnwohnerInnen in eine Position versetzt, zu sagen, okay, welche Art wäre denn für mich die geeignetere?
Was könnte man tun, um noch mehr Vertrauen in den Prozess zu schaffen?
Ja, ein kritischer Punkt ist auch immer so eine Frage von Prozessbegleitung. Die Sache mit der Verfahrensbeteiligung, die gibt es einmal eben auf der formellen Ebene mit diesen Einwendungen, also diese ganzen Schriftstücke, die ich dann vorbringen kann bei den Genehmigungsebenen. Aber viel wichtiger eigentlich ist auch die Frage der informellen Beteiligung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten und viele Vorhabenträger machen das auch, dass sie vorher schon ganz informell Informationsveranstaltungen machen, Informationsabende. Aber tatsächlich ein kritischer Punkt, wenn es dann schon anfängt zu schwelen, dass es eine Frage von Begleitung und Mediation im Austausch von Projektierern und Gemeinden und Anwohnerinnen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit für Vorhabenträger, sich da professionelle Unterstützung zu holen. Aber so, was meine Beobachtungen zeigen, ist, dass man da immer das Problem hat, dass die Neutralität dieser Kommunikations- und Mediationsinstitutionen oder Unternehmen dann durchaus angezweifelt wird. So, das klassische Argument ist dann immer, man beißt nicht in die Hand, die einen füttert. Also, dass es da gar nicht so sehr um eine Konfliktmediation geht, sondern dass es im Prinzip nur darum geht, die Interessen des Vorhabenträgers umzusetzen. Und eine Möglichkeit kann natürlich sein, dass man eine neutrale Stelle schafft, die sagt, okay, wir sind hier und wir begleiten den Prozess. Wir unterstützen auch die Gemeinden dabei, dass sie in irgendeiner Form ihre Interessen geltend machen können. Wir unterstützen auch Vorhabenträger dabei, dass sie konstruktiv an ihren Vorhaben tatsächlich weiterarbeiten können. gemeinsam mit einer Gemeinde, wo es möglicherweise Konflikte gibt oder sich Konflikte ankündigen. Aber das eben von einer Stelle, bei der klar ist, die ist nicht finanziert schon von jemandem, der ein bestimmtes Interesse hat. Also die ist nicht finanziert eben schon von dem Vorhabenträger, sondern das kann dann sowas sein wie angesiedelt bei Energieagenturen, die ja mittlerweile jedes Bundesland tatsächlich hat, die sich da als neutrale Player positionieren und dann in Mediation gehen.
Ein Punkt, wo ich noch keine Lösung für sehe, ist, dass wir einerseits wollen, dass die Gemeinden und Leute in den betroffenen Gemeinden eher in eine Entscheidungssituation reinkommen können, also dass sie mitreden können, wenn auch zum Beispiel die Regionalplanung entschieden ist und Flächen ausgewiesen werden, dass sie bei dem konkreten Projekt irgendwie ein bisschen mitentscheiden können. Andererseits sehen wir aber, wir haben in den letzten Jahren viel zu wenig ausgebaut. Das heißt, wir müssen in den kommenden Jahren noch viel mehr und viel schneller ausbauen. Wenn wir jetzt die Leute vor Ort beteiligen wollen, dann kostet das aber Zeit. Wie lösen wir dieses Problem?
Gute Frage. Und ich würde mich freuen, wenn die Lösung nahe liegt. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine... Ich glaube, es ist ein bisschen eine Fehlannahme zu denken, die Beteiligung kostet sehr viel Zeit und wir müssen schnell ausbauen. Es stimmt, dass Beteiligung viel Zeit kostet. Aber wenn man ein Windrad aufstellen will in einer Gemeinde oder in einer Gegend, wo die Leute das absolut nicht haben wollen, kostet das auch sehr viel Zeit. Es gibt Windparks, die hängen seit 10 Jahren in der Genehmigung, weil immer jemand klagt und immer jemand neue Gutachten einfordert. Einfach weil da wirklich ein sehr, sehr großer Konflikt ist. Ich bezweifle, ob es genauso lange dauern würde, wenn man sich zusammensetzt mit der Gemeinde und sagt, okay, pass auf, was braucht ihr? Wir brauchen das, damit wir wirtschaftlich arbeiten können. Was möchtet ihr? Wie kommen wir zusammen? Und ich glaube, unterm Strich ist das dann immer noch die schnellere Lösung.
Identifikation ist wichtig. Und wie du es am Beispiel Schleswig-Holstein schon gesagt hast, da kann sogar so etwas wie Tradition draus werden? Können wir vielleicht auch dann so ein bisschen optimistisch in die Zukunft schauen, dass wir uns daran gewöhnen, an das Landschaftsbild mit Windrädern, dass es Generationen gibt, die das Landschaftsbild gar nicht anders kennen und es vielleicht allein deshalb schon ein bisschen mehr Akzeptanz dafür gibt?
Ich denke auch, dass es tatsächlich so ein Generationending ist. Wir sind jetzt in der großen Umbruchphase auf ganz vielen Ebenen, auch was die Landschaft anbelangt. Und Windräder gehören einfach immer mehr dazu zum Landschaftsbild. Und ich glaube auch, dass dieser Aspekt, das ist so ein bisschen Glaskugelleserei, aber dass der dann auch irgendwann an Bedeutung verlieren wird.
Zum Schluss stelle ich gerne noch die Frage, was denn aus deiner Sicht die entscheidende Stellschraube ist, an der wir drehen müssen, um den Windenergieausbau wieder anzukurbeln. Wenn du es reduzieren müsstest auf eine Stellschraube, an welcher würdest du drehen?
Also die zentralste Stellschraube, das ist die lokale Wertschöpfung.
Ja.
Es kann nur darüber gehen, dass man die Menschen und Orte mitnimmt, in der die Energiewende stattfindet oder in der Ausbau der Windkraft stattfindet. Und das sind einfach die ländlichen Kommunen. Ohne die wird es nicht gehen. Und zu glauben, diese Kommunen sollen das einfach hinnehmen, weil sie tun ja was für das große Ganze und ohne dafür irgendwas zurückzubekommen, das halte ich für ganz falsch und tatsächlich auch nicht gerecht. Die andere große Stellschraube, das ist natürlich eine ganz stringente Energiewendepolitik des Bundes. Und das ist auch der Weg, über den man gehen muss, wenn es um mehr lokale und regionale Wertschöpfung geht.
Mhm.
Weil auch Kommunen darunter leiden, dass das alles nach unten durchgereicht wird. Der bundespolitische Schlingerkurs, landespolitische Unklarheiten und Gemeinden sitzen dann da und sagen, ja, und wir müssen die Dinger da jetzt irgendwie umsetzen. Und niemand hilft uns. Das hört man tatsächlich sehr häufig.
Mhm. Vielen, vielen Dank, Eva, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, Jan. Es hat mir Spaß gemacht.
Danke auch fürs Zuhören unseren Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Feedback über Twitter, unsere Website oder direkt als Kommentar zum Podcast. Und ich hoffe auch bis zum nächsten Mal.